Gut, was ich Ihnen das letzte Mal schuldig geblieben bin, hatte ich ja auf diesem Recording nachgeholt. Also dieser ganze Blumenwiesenkrempel um Overloading, Overriding und so weiter zu erklären, das machen wir heute nicht mehr. Ich glaube, das hat auch jeder gerafft. Was ich das letzte Mal in dem Recording auch schon gemacht habe, einfach so ein bisschen, um das vorzubereiten, was ich auch das letzte Mal vorhatte, waren diese Geschichten hier eine Demo, die so ein bisschen drauf eingeht, wie man Polymorphie im Zusammenhang jetzt beispielhaft jetzt mal für Interfaces, für Klassen hätte man es genauso machen können, wie man Polymorphie einfach auch ein bisschen sinnvoller nutzt, nicht nur für Maya und Willi. Und unser Beispiel, wer von Ihnen hat sich schon angeguckt? Finger hoch. Excellent, einer, sehr schön. Wer von Ihnen hat sich noch nicht angeguckt? Ich meine, es könnte immerhin noch welche geben, die es nicht wissen. Das ist eigentlich meistens der Fall. Wer ist für Plus? Wer ist für Minus? Wer weiß es nicht? Okay, gut. Es kann alles sein, man weiß es nicht. Gut, dann werde ich das Beispiel einfach noch mal ein bisschen durchgehen. Ja? Also, was wir hier oder was ich hier das letzte Mal in der Aufzeichnung gemacht hatte, war einfach sortieren. Ja? Und zwar mit Bubble Sort. Ja? Wer weiß nicht, was Bubble Sort ist? Wer weiß es doch? Und wer weiß nicht, ob er es weiß? Gut, okay, gut. Das ist wieder mal so ein etwas diffuses Meinungsbild. Also, Herr Schlichter hat Ihnen ja was über Sortieralgorithmen erzählt, right? Und Sortieren ist so ein bisschen Bread and Butter von solchen Vorlesungen, weil es halt ein klarer Algorithmus ist, ja? Also wir haben eine Eingabe, wir haben eine Ausgabe, das terminiert, das ist schön, ja? Und es ist insofern auch Bread and Butter, weil man sich über Komplexität unterhalten kann, ja? Und an Komplexität ist der Informatiker und damit leider auch Sie immer interessiert. Warum? Weil wir nicht warten wollen. Ja? Wir wollen ja, dass die Sachen schnell gehen. Und schnell gehen sie in der Welt der Algorithmen, wenn die Komplexität passt. Ja? Und das heißt, wir interessieren uns, als kleine Wiederholung der Vorlesung, ja davon, wie viele Zeitschritte so ein Algorithmus braucht, in Abhängigkeit von der Eingabegröße. Also meistens hat man irgendeine Eingabegröße, die sich mit irgendeiner natürlichen Zahl n messen lässt, wo wir zum Beispiel sagen, wie viele Zahlen wollen wir sortieren? Oder wenn wir zwei Strings vergleichen wollen, wie viele Buchstaben haben die? Ja? Also man kann für die allermeisten Probleme, die uns jetzt so interessieren hier, so eine skalare Größe konstruieren, die die Größe der Eingabe charakterisiert. Ja? Und dann wollen wir halt wissen, wie viele Zeitschritte braucht der Algorithmus. Da gibt es ja diese drei Dinge. Wie viele Zeitschritte braucht er mindestens, also im Best Case? Wie viele braucht er höchstens, also im Worst Case? Und wie viele braucht er im Durchschnitt, im Average Case? Ja? Und woran ist man natürlich interessiert? An dem Average Case. Und was ist am schwierigsten algorithmisch, also theoretisch zu bestimmen? Der Average Case, wie immer. Because there is no free lunch und alles, was nett ist, kostet. Ja? Das heißt, Average Case ist meistens so eine Sache, da müssen es halt entweder mit Potenzialen oder amortisierten Kosten oder so einem Krempel rumrechnen. Deswegen, die meisten Angaben sind, also die man so ganz schnell einsieht, sind Worst-Case-Annahmen. Ja? Und beim Sortieren haben wir im Wesentlichen zwei vernünftige Klassen, nämlich die, die n Quadrat viele Schritte im Worst-Case brauchen und die, die n mal Logarithmus von n viele Schritte brauchen. Ja? Und zwar jeweils groß O von, ja? Groß O sind diese Landau-Symbole. Das heißt, wenn ich eine Funktion f habe, ja, die, was weiß ich, irgendein n auf f von n abbildet, ja, und ich habe eine Funktion g, die irgendwas anderes abbildet, ja, dann kann ich sozusagen mir überlegen, welche anderen Funktionen wachsen zum Beispiel schneller als F oder G oder wachsen langsamer oder wachsen ungefähr genauso schnell und so weiter. Ja? Und dafür sind diese Symbole gut. Und wenn wir eine Funktion F haben, dann ist groß O von F die Menge all der Funktionen, ja, die höchstens so schnell wachsen wie F. Und zwar erstens für große n, es also interessiert uns nur das asymptotische Wachstum, und zweitens die bis auf Konstanten so schnell wachsen. Ja? Das heißt, dieses Ding bis auf Konstanten und für n gegen unendlich führt zum Beispiel dazu, dass wenn unser f jetzt f von n gleich 17 n hoch 3 plus 33 n ist, ja, dass die Funktion n wird abgebildet auf n hoch 3, die ist Element von groß O von f. Ja. Das können wir noch einsehen, weil das 17 hier irgendwie ja ein bisschen größer ist wie die 1 hier. Aber tatsächlich ist auch die Funktion f von n gleich 18 n hoch 3 auch O von f. Ja? Das sind also Sachen, wo man sagt, es kommt auf Konstanten nicht drauf an. Ja, und das ist auch ganz wesentlich. Das heißt, bei so Polynomen zählt immer nur das Monom mit dem höchsten Exponenten, um sozusagen das asymptotische Wachstum zu charakterisieren. Ja? Das heißt, f von n, ja, f wäre auch Element O von n hoch 3, egal, auch wenn ich hier 3333 hinmale. Ja? Das heißt, für kleine n ist natürlich f sehr viel größer als n hoch 3. Ja? Aber es interessiert uns nicht, weil asymptotisch und bis auf Konstanten. Ja? Warum ist es wesentlich? Naja, ganz einfach, weil wir ja nicht wissen, in Bezug auf welches Computersystem wir solche Komplexitäten überhaupt angeben. Ist es jetzt der neueste Apple-Scheiß oder ist es irgendwie so ein uralt PC von 1985? Und es stellt sich raus, dass ungefähr alle Modelle von Computern, auch alle theoretischen Modelle, sich diesbezüglich eigentlich nicht strukturell unterscheiden, sondern es ist immer nur ein konstanter Faktor, ja, wenn Sie so wollen, der Geschwindigkeitsunterschied. Und das heißt, sie sind also in Bezug auf Wachstumsklassen, ja, also wie zum Beispiel quadratisch oder kubisch oder sonst was, ja, sind sie halt immer nur an diesen groben Klassen interessiert, weil die Faktoren sie nicht interessieren. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Algorithmus haben, dessen Worst-Case-Zeitkomplexität 2 hoch n ist, ja, dann kann man ja sagen, ja, habe ich den halt. Sag ich Ihnen aber, nee, haben Sie nicht. Sie haben vielleicht den Algorithmus, der nützt Ihnen aber nichts. Warum? Naja, wenn wir mal uns überlegen, n gleich 300. Sie wollen 300 Zahlen sortieren zum Beispiel. Ja? Das scheint ja was relativ Vernünftiges zu sein. Also Sie wollen mit 300 Sachen irgendwas machen, algorithmisch. Ja? Jetzt rechnen wir mal aus, was 2 hoch 300 ist. Ja? Das ist ungefähr 10 hoch 100. Pi mal Daumen, und das entspricht ungefähr der Zahl der Elementarteilchen im sichtbaren Universum. Also Quarks, Gluonen, ja, alles. Ja, und da, Sie wissen, da gibt es ein oder zwei von den Elementarteilchen, vielleicht auch fünf oder so. Ja. Also Sie sehen schon bei einem exponentiellen Algorithmus, egal, Sie können das Ding nicht brauchen. Das ist Quatsch sozusagen. Ja. Was man brauchen kann, sind im Wesentlichen so polynomielle, sagen wir mal in der Praxis vielleicht auch was mit n hoch 3 noch. Ja. Und das sind eigentlich schöne Geschichten, die zum Beispiel nur eine lineare Komplexität haben oder im Superfall nur logarithmische, weil Logarithmus ist eine sehr nette Funktion. Ja. Die steigt wirklich nicht sehr aggressiv. Ja? Und jetzt gibt es bei den Sortieralgorithmen, um diesen schönen Exkurs dann abzuschließen, eben diese zwei Familien, nämlich die, die quadratisch schnell sortieren, das sind die ganz einfachen, mit denen wir uns jetzt heute auch nochmal beschäftigen wollen. Und die, die N log N schnell sortieren, das ist zum Beispiel Quicksort. Ja, Quicksort war auch in der Vorlesung dran. Oder auch Merge Sort ist auch N log N. Und wenn Sie nur Vergleiche machen und keine weiteren Annahmen über die Struktur der Dinge, die Sie sortieren wollen, nur mit vergleichsbasiertem Sortieren können Sie niemals besser werden als N log N. Ja? Sie können Sortieralgorithmen angeben, die besser sind als N log N, dann müssen Sie aber restriktivere Annahmen machen über das, was Sie sortieren wollen. Ja? Also beispielsweise, dass es nach oben beschränkt viele von denen gibt. Ja? Gut. Das ist das. Und Bubble Sort ist ein relativ simpler Algorithmus. Ich habe das in der Aufzeichnung erklärt. Es gibt auch eine schöne Wikipedia-Seite dazu oder das Skript von Herrn Schlichter. Und die Idee ist ganz simpel. Wenn ich was sortieren will, ja, nehmen wir mal an, irgendwas, wir deuten das irgendwas einfach mal durch diese Kreise an. Was mache ich? Ich schaue mir von rechts nach links oder von links nach rechts, können es machen, wie Sie wollen, einfach an, ist das, nehmen wir mal an, ich will es aufsteigend sortieren. Ja? Und dann müssen die größeren Elemente ja nach rechts und die kleineren nach links. Right? Und jetzt muss ich mir anschauen, ist das größer als das? Wenn das der Fall ist, dann vertausche ich sie einfach. Ja? Und dann schaue ich mir das nächste an, wobei das Vertauschen natürlich dann hier ist. Ist das größer als das? Wenn ja, vertausche es. Bup, bup, bup. Ja? Was wird passieren? Das größte Element wird natürlich ganz nach links wandern, ja? Weil das wird mit allen vertauscht werden. Ja? Und es kann auch welche geben, die sozusagen einfach in der Mitte stecken bleiben. Ja? Die haben dann vielleicht noch nicht ihre endgültige Parkposition erreicht. Ja? Aber das Größte, wissen wir, ist beim ersten Durchlauf auf jeden Fall ganz rechts. Ja? Und dann wissen wir auch schon, wenn wir das Größte dann ganz hierhin gepackt haben, müssen wir den anderen Kram nur noch bis zum vorletzten machen. Ja? Und dann machen wir die Vertauscherei wieder. Und am Ende wissen wir, dass das Zweitgrößte, das landet natürlich auf jeden Fall hier. Weil das ist ja dann das Größte von dieser Subsequenz. Und dann haben wir das auch schon erledigt, müssen wir nur noch bis hierhin die Vertauscherei machen. Dann landet das Drittgrößte hier und so weiter und so fort, bis am Ende alle am richtigen Platz sind. Ja? Das ist Bubble Sort. Warum heißt es Bubble Sort? Naja, klar, ist auch in der Animation von Herrn Schlichter, die größeren Dinger, die blubbern halt so hoch. Wenn man das geeignet visualisiert, sieht es aus wie Fanta mit Zucker drin. Ja? Gut. Jetzt, wie programmieren wir das? Nämlich so. Ja? Ich habe hier mal einfach eine Klasse gemacht, die heißt Interface Demo Main. Und hier habe ich eine Methode programmiert, Bubble Sort. Die nimmt als Argument ein Array von Integers und macht jetzt genau das. Also erstmal stellen wir fest, wir haben hier zwei Vorschleifen. Ja? Warum haben wir zwei Vorschleifen? Naja, die erste Vorschleife ist das, kodiert das komplette Durchnudeln. Ja? Und sagt halt sozusagen, bis zu welcher Position wir komplett durchnudeln müssen. Und die zweite Vorschleife macht das Durchnudeln selber. Ja? Das heißt, die erste Vorschleife ist jetzt eine, die wir sozusagen von rechts nach links haben. Das heißt, wir fangen hier erstmal an, indem wir sagen, am Anfang müssen wir alles durchbubbeln, bis das Größte auch wirklich hier rechts steht. Ja? Das heißt also, der Anfang der Schleife ist int i gleich data length. Ja? Weil wir müssen ja das ganze Array durchnudeln. Aber nicht data length als solches, sondern data length minus 1. Warum? Weil wir bei den Arrays mit 0 anfangen zu zählen. Das heißt, das Element mit dem höchsten Index steht an der Position length minus 1. Und dann ist unser Kriterium, dass wir irgendwie einen validen Index haben wollen. Das heißt, was wir checken müssen, ist, ob i irgendwann wenigstens noch 1 ist, ja? Denn wir können im vorletzten Schritt eigentlich hier auch schon aufhören. Ja? Das heißt, unser kleinster Index wäre 1, deswegen ist die Abbruchbedingung für die obere Schleife i größer 0. Und wir dekrementieren in jedem Schritt unser i. Ja? Weil wir müssen ja dann, wie gesagt, im zweiten Schritt nur noch bis hierhin, im dritten Durchnudeldurchgang nur noch bis hierhin, im vierten nur noch bis hierhin und so weiter. Ja? Und die zweite Vorschleife macht einfach die Durchnudelei. Das heißt, sie fängt bei 0 an und nudelt bis i, bis zu dem höchsten Index, zu dem wir nudeln müssen, durch und erhöht das Ganze dann mit j plus plus. Und das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist eine if-Bedingung. Das heißt, wenn das Element an der linkeren Position von den beiden, die wir gerade anschauen, größer ist als das an der rechten Position, dann müssen wir sie vertauschen. Und vertauschen, das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, erfordert natürlich 3 Anweisungen. Ja? Wenn wir versucht sind, das ist auch im Video, das mit 2 Anweisungen zu machen, kommen wir natürlich nicht hin. Weil Sie können natürlich sagen, Data von J plus 1 ergibt sich aus Data von J und Data von J ergibt sich aus Data von J plus 1. Ja? Klappt aber nicht, weil Sie dann im ersten natürlich die eine Angabe komplett überschreiben. Das heißt, Sie müssen sie sich merken. Und das tun Sie in dem Backup. Das heißt, Sie merken sich Ihr Data von J und dann können Sie es hier überschreiben mit Data von J plus 1 und können dann Ihr Data von J plus 1 mit dem Gemerkten überschreiben. Ja? Aber das ist wirklich wichtig, sich das klar zu machen. Zum Vertauschen brauche ich immer 3 Anweisungen. Ja? Und das ist es auch schon. Das ist der ganze Algorithmus. 2 Vorschleifen und Swap, wenn größer. Okay? Relativ straight. Jetzt habe ich mir noch ein paar Methoden mehr hier aufgeschrieben. Nämlich einmal diese Methode, die mir mein Array auch ausgibt. Ja? Das ist einfach eine Vorschleife, die systematisch System-Out-Printline macht mit dem jeweiligen Element an der ithen Position. Also ganz simpel hier. Und dann habe ich hier oben meine Methode, mit der ich ausprobieren kann, ja, nämlich das Main. Und da haben wir uns jetzt mal hier so ein Array definiert. Ja. Das ist wieder diese Initialisierung mit dieser geschweiften Klammer. Sie können die Initialisierung natürlich auch in einer Vorschleife machen oder von Hand elementweise. Ja. Das ist das Gleiche. Das heißt, diese Geschichte wäre jetzt dasselbe, als wenn wir hier schreiben würden, foo von 0, nicht ifoo, ifoo gibt's nicht. Foo von 0 ergibt sich aus 1, foo von 1 ergibt sich aus 9 und so weiter und so fort. Ja? Also wenn Sie das jetzt für alle machen würden, bis zur minus 3, dann könnten Sie das halt auch so Tröpfchen für Tröpfchen machen, ja? Oder halt in einer Zeile wie hier. Das ist praktisch, also das ist dasselbe wie das. Ja? Und natürlich müssen Sie hier statt der 3 Punkte natürlich alle Fu von ergibt sich aus hinschreiben. Machen wir nicht, passt uns auch so. Ja? So, jetzt können wir unser Array natürlich mal vorher ausgeben. Das heißt, wir haben unser print Array von Fu. Dann lassen wir uns was ausgeben, um zu wissen, wo wir fertig sind. Sowas, ja. Und jetzt, oh Wunder, ich kriege auch Punkte mit meinem Hightech-Laptop. Excellent. So, jetzt können wir das mal laufen lassen. So, und schauen uns mal hier die Ausgabe an. Also, das ist das Array vorher. 1, 9, 3, 5, 7, 2, -3. Und oh Wunder, wenn wir es mit Bubble Sort sortiert haben, ja, also hier der Aufruf, Bubble Sort Foo, und dann drucken wir es nochmal, dann kommt es richtig raus. Halleluja. Ja, also Bubble Sort funktioniert. Und was ich auch in der Aufzeichnung schon angemerkt habe, ist, wenn wir uns diesen Bubble Sort hier nochmal anschauen, stellen wir fest, es hat keine Ausgabe. Ja? Und man könnte natürlich versucht sein zu sagen, ja, wenn du was sortieren willst, dann mach doch einfach eine Eingabe von dem zu Sortierenden und eine Ausgabe von dem Sortierten. Das heißt, der Rückgabewert könnte auch int array sein, also int eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Könnten wir machen. Was der Nachteil aber ist, ist, wir müssten natürlich, wenn wir tausende von Elementen in unserem Array haben, müssen wir das natürlich sozusagen zweimal haben. Wir müssen das Eingabe-Array haben und das Ausgabe-Array, ja, weil wir das ja auch zurückgeben müssen. Das heißt, wir müssen praktisch kopieren einmal. Ja. Was dieser Algorithmus macht, ist aber so sogenannt in place zu sortieren. Ja. Das heißt, das Original-Array oder besser gesagt eine Referenz auf das Original-Array mit dem Namen Data, hier als lokale Kopie, wird dahin ja übergeben. Okay? Das heißt, foo oben ist eine Referenz auf das Array mit 7 Elementen und diese Referenz wird an die Methode BubbleSort übergeben. Und wir wissen ja, wenn wir Referenzen übergeben, können wir Seiteneffekte in der Methode bewirken. Das heißt, Data ist zwar nur eine Kopie dieser Referenz, also einmal habe ich foo, zeigt auf das Array, foo ist eine Telefonnummer, Data ist praktisch eine Kopie von foo, die da übergeben wird. Aber das, und wenn wir Data innen wegschmeißen, dann ändert sich natürlich an dem Array nichts, auch an foo nichts. Das war diese alte Call-by-Value-Geschichte, die wir schon öfter besprochen hatten. Der Clou ist nur, ich kann natürlich diese Referenzen nehmen, um das eigentliche Objekt, also in dem Fall das Integer-Array, zu verändern. Und wenn wir diese Swap-Geschichten hier haben, nämlich die, die hier programmiert sind in diesen drei Zeilen, da wird ja dann an dem echten Array was verändert. Das heißt, im echten Array werden zwei Elemente ausgetauscht. Und das geht halt praktisch über Telefonnummern. Das heißt, die Methode bewirkt ihren Seiteneffekt, indem sie beim Array anruft und sagt, Servus Horst, tausch da mal aus, gell? Ja, und dann sagt der Horst, ja klar, mach ich. Aber der ist beim Horst auch ausgetauscht. Ja? Das heißt, ich kann dann die Telefonnummer hinterher wegschmeißen. Der Horst hat trotzdem seine Sachen ausgetauscht. Deswegen In-Place-Sortierung. Ja? Und das ist natürlich gut, weil ich brauche nur halb so viel Speicherplatz. So, das Ganze ist aber im Prinzip so völlig egal alles, denn um was es uns geht, war ja eigentlich Polymorphie mit Interfaces. Ja? Jetzt, was wollten wir damit? Nun gut, wir können sagen, prima, mit dieser Methode kannst du Arrays von natürlichen Zahlen sortieren. Gleich, ja, hab's gesehen. Arrays von natürlichen Zahlen sortieren. Jetzt wäre es doch aber schön, wenn ich alles andere, was man vergleichen kann, auch sortieren kann. Ja? So, jetzt die Frage, ob ich kurz runterscrollen kann. Okay, kann ich kurz runterscrollen? So, genehm? Gut. Whatever. Möchte ich jetzt alles sortieren, was man vergleichen kann. Ja? Und man stellt ja zum Beispiel fest, naja gut, natürliche Zahlen kann man vergleichen, reelle Zahlen, das heißt genauer gesagt rationale Zahlen, hier bei uns haben wir ja keine wirklichen echten transzendenten reellen Zahlen, sondern immer nur rationale Zahlen als Approximation für reelle Zahlen, die kann ich aber auch vergleichen. Ja, also müsste ich doch diese gleiche Methode jetzt auch noch für Float schreiben, für Double und für alles Mögliche, was man vergleichen kann. Ja, jetzt kann ich aber auch komplexere Dinge vergleichen. Ich kann zum Beispiel auch komplexe Zahlen, zumindest ihrem Betrag nach, vergleichen. Ich kann auch Studenten und Studentinnen vergleichen. In Bezug auf Körpergröße, Kopfumfang, Matrikelnummer. Ich kann auch Autos miteinander vergleichen. Jeder, der mal Quartett gespielt hat als Kind, weiß das. Das heißt, im Prinzip brauche ich ja nur irgendein Objekt, was zulässt, dass ich es mit einem anderen gleichartigen Objekt vergleiche. Ja? Und insofern kann ich diese ganze Bubble Sort Geschichte auch so schreiben, dass sie für alles tauglich ist, was sich vergleichen lässt. Und das ist ein Beispiel für Polymorphie. Das heißt, was ich will, was ich rausstelle, ist, ich will erstmal ein Interface, was ich mal I can be compared genannt habe. Ja? Und wir werden sehen, dass wir unsere Methode für Objekte vom Typ I can be compared schreiben werden. Ja? Das heißt, da kann ich vielgestaltig, wie das objektorientierte Programmieren dann ist, nachher alles reinstecken. Fahrzeuge, Studenten, reelle Zahlen, was auch immer. Ja? Alles, was man vergleichen kann. Und wichtig ist, dass, und so habe ich es jetzt einfach mal gemacht, dass wir eine Methode haben, die compareTo heißt, die könnte natürlich auch anders heißen, in dem Fall ist es halt so, und die operiert auf einem Objekt vom Typ I can be compared, das heißt genauer gesagt auf einem Objekt einer Klasse, die das Interface I can be compared implementiert und bereit ist, diesen Vertrag zu erfüllen und zu sagen, yo, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe eine Methode compareTo, man kann mich vergleichen. Und dieses Objekt soll mit anderen Objekten, nämlich mit diesem Other, was auch wieder vom Typ I can be compared ist, verglichen werden. Und dann haben wir einfach noch der Einfachheit halber, damit wir das Ganze uns auch anschauen können, auch noch gesagt, die sollen auch noch eine Methode print itself haben. Ja? Eigentlich ist die entsprechende Java-Methode toString, so heißt die, und jedes Object ist ja die Wurzelklasse, von der alles abgeleitet ist, hat also so eine Methode toString, entweder geerbt von Object oder overridden oder ja eben overridden. Ja? Und das hätte man jetzt eben auch toString nennen können, lassen wir das aber mal bei print itself. Ja? Und jetzt schauen wir uns mal an, wie diese Interface-Demo ausschaut, wenn wir das Ganze einfach mal unser Bubble Sort umschreiben und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Ja? Dann haben wir als Argument ein Array von I can be compared. Das nennen wir wieder Data. Ja? Und ansonsten sieht dieser ganze Schmarrn im Prinzip ganz genauso aus wie vorher, nur wir haben unsere Methode, also da wo vorher dieses if data von j größer data von j plus 1 steht, steht jetzt hier if data von j compared to data von j plus 1 ergibt sich, ist gleich 1, nicht ergibt sich aus, ist gleich 1, dann swappe die Elemente. Ja? Und wenn wir uns das nochmal anschauen, I can be compared soll so aufgebaut sein, dass diese compareTo-Methode ein Integer zurückgibt. Und das wollen wir so kodieren, dass wenn die beiden Objekte gleich sind, soll 0 rauskommen. Wenn das eine größer ist als das andere, soll plus 1 rauskommen, ansonsten minus 1. Ich hätte das Gleiche auch machen können, indem ich hier statt Integer ein Boolean zurückgebe und einfach nur sage, ist das größer? Ja? Und dann ist halt die Negation kleiner oder gleich. Ja? Hätte man auch machen können. Das heißt, in dem Fall hätte man hier, wenn wir ein Boolean zurückgegeben hätten, hätte man hier einfach die Zeile gehabt, if data von j compared to data von j plus 1. Ja? Ist vielleicht ein bisschen weniger intuitiv zu lesen. Wir hätten das Ding auch larger than nennen können, dann wäre das mit Boolean vielleicht noch besser lesbar als das. Ja? Und Sie sehen schon, das betrifft ja ein bisschen den Code-Stil, den wir das letzte Mal auch beschworen haben. Das ist im Prinzip eine schlechte Variante, weil sie implizit sozusagen bei dem compareTo, weil sie ja nicht sagen, ist jetzt plus 1 größer oder minus 1 und was soll eigentlich die 0 bedeuten? Das müssten sie eigentlich als Kommentar in das Interface schreiben. Ja? Damit jeder, der das Interface implementiert, auch weiß, aha, wenn das größer ist, soll es plus 1 geben, wenn es gleich ist 0, wenn es kleiner ist minus 1. Das ist aber so ein impliziter Vertrag, der nicht im eigentlichen Programmcode wirklich implementiert ist. Das ist nur ein Kommentar. Ja? Das heißt, die Variante mit Boolean wäre eigentlich noch eleganter und wir würden dann die Methode nicht compare to, sondern larger than nennen. Und dann würde die Zeile einfach heißen, if data j larger than data j plus 1. Lässt sich viel schöner lesen. Der Nachteil ist natürlich, wenn Sie es absteigend sortieren wollen, müssten Sie die Sache sich nochmal überlegen, weil not larger than ist halt kleiner oder gleich. Ja? Kommt drauf an, ob Sie das wollen. Wäre vielleicht auch okay. Aber das hängt jetzt von der Semantik ab. Was wollen Sie mit Ihrem Programm? Ja? Heute haben wir es jetzt mal so gelöst. Und diese Swap-Geschichten sind hier ganz genauso realisiert. Das Einzige, was jetzt passiert, ich swappe nicht mehr natürliche Zahlen, sondern Referenzen auf irgendwelche Objekte. Aber das ist ja wurscht. Ja? Gut. Und hier mit dem Print Array haben wir nicht mehr das System Out, sondern Data Print Itself. Ja? Weil wir wissen ja nicht, wie drucken wir einen Studenten, ja, das, oder wie drucken wir ein Auto. Das soll das Auto mal selber sagen und der Student, wie er gerne gedruckt werden möchte. Ja? Gut, und jetzt haben wir hier als Beispiel mal zwei Klassen, nämlich Student und Student Implements I Can Be Compared. Right? Und da habe ich jetzt einfach mal gesagt, Studenten haben eine Studierende haben eine Matrikelnummer und eine Körpergröße in Zentimetern. Und bei dem Compare to habe ich hier diese Methode jetzt mal geschrieben. Und zwar war das Ziel, dass ich einfach gesagt habe, zwei Studierende vergleichen wir, indem wir die Summe aus Körpergröße und Matrikelnummer auf größer oder kleiner vergleichen. Ja, ist jetzt einfach mal so zum Spaß. Okay? So. Jetzt gibt's in dieser Methode einige Spezialitäten. Und zwar, offensichtlich das Interface I Can Be Compared verlangt, dass jede Klasse, die es implementiert, eine Methode hat, die compare to heißt, ein Integer zurückgibt und ein I Can Be Compared Objekt als Argument nimmt. Ja? Jetzt ist natürlich die interessante Frage, wie vergleiche ich einen Studierenden mit einem I can be compared. Naja, genau genommen geht es erstmal nur, wenn das andere I can be compared auch ein Studierender ist, ja, und kein Auto oder eine reelle Zahl. Ja? Vielleicht Quartett, Sie wollen Autos mit Zylinderzahl vergleichen. Wie viele Zylinder haben Sie? Sie haben vier Zylinder. Wie viele Zylinder haben Sie? Mein Fahrrad hat keinen. Ja. Eine andere Antwort wäre auch gewesen, nein, ich mag keine Mangeries. Ja. Studenten haben keine Zylinder, ja, deswegen kann man sie auch nicht zylindermäßig mit Autos vergleichen. Okay. Und nur wenn man jetzt sagt, ja, das beim Auto kann man ja dann auch irgendwie eine Zahl haben und die Zylinderzahl kann ja dann kleiner als die Summe aus Matrikelnummer plus Körpergröße sein, klappt semantisch nicht. Also müssen wir sicherstellen, dass das andere I can be compared auch ein Studierender ist, ja, also von der Klasse Student. Und das machen wir hier, indem wir sagen, if dieses something that can be compared is eine instance of Student, ja, dann können wir was machen. Ansonsten gib einfach mal null aus. Ja, so. Das haben wir das letzte Mal mit den Exceptions schon besprochen. Einfach eine Null ausgeben ist scheiße. Warum? Weil Null ja eigentlich sagen soll, dass das gleich ist. Ja? Das heißt, für den Moment mag das funktionieren, funktioniert aber eigentlich nicht. Deswegen steht da to be fixed. Was würde man machen, wenn man es richtig machen würde? Eine Exception werfen, richtig. Das heißt, um das zu tun, würde man die Methode so definieren, throws cannot be compared exception. Da müssten wir sie aber auch im Interface so nennen. Ja? Das kann man machen, habe ich jetzt einfach mal nicht gemacht, ist auch in Ordnung für den Moment. Okay? So, und deswegen können wir Studenten nur mit Studenten vergleichen. Das stellen wir mit diesem Instance of sicher. Ja? Das ist auch ein Aspekt von Polymorphie. Wenn Ihnen irgendeiner ein allgemeines Fahrrad übergibt, dann können Sie mit Instance of nachgucken, ist das ein Mountainbike oder ist es ein Rennrad oder ist es nur ein allgemeines Fahrrad? Weil das wissen Sie ja nicht. Polymorphie heißt, jemand gibt Ihnen eine Referenz auf ein Fahrrad und das könnte alles sein, allgemeines Fahrrad oder sonst was. Genauso, jemand übergibt Ihnen eine Referenz auf etwas, was verglichen werden kann, ja, kann ja alles Mögliche sein. Eine Dampflok, ein Studierender, eine reelle Zahl, wissen wir nicht. Und mit dem Instance of können wir nachgucken, von welchem Typ, von welcher Klasse das Ding wirklich ist. So, und dann haben wir hier diese nächste Zeile, wo wir sagen, okay, wenn dieses I can be compared, was ich jetzt hier kriege, ein Student ist, dann will ich auch die studentenspezifischen Methoden davon hernehmen. Ja? Auch das ist jetzt nicht so wahnsinnig elegant hier gelöst. Also eigentlich müsste man bei richtigem polymorphen Verhalten ohne diese Typecasts auskommen, haben wir jetzt hier halt einfach mal nur der Einfachheit halber. Ja? Und das heißt, was wir hier machen ist, wir kriegen ja diese Referenz something that can be compared, irgendetwas, das von diesem Typ ist. Wir wissen aber dank der Instance-of-Anfrage, dass es sich um einen Studierenden handelt. Und dann können wir sozusagen mit der Zeile, die gerade blau ist, die something that can be compared, Telefonnummer oder Referenz, umwandeln in eine echte Studentenreferenz. Ja? Weil wir wissen, nur über eine echte Studentenreferenz kommen wir auch an die ganzen lustigen Sperenzien ran, die nur Studenten haben und keine Dampflokomotiven. Ja? Und dann haben wir also in Student eine Referenz und können das vergleichen. Ja? Können also den Studierenden, um den es gerade geht, auf dem diese Methode sozusagen aufgerufen wurde, an den kommen wir ja mit this ran und können dann sagen, können dann uns anschauen, if this matriculation number plus this body height ist kleiner als, und jetzt kommen wir an das Zeug von dem anderen ran, also student matriculation number plus student body height, dann gebe minus 1 raus, ansonsten 0 und so weiter. Ja? Wer hat da noch Zweifel an dem, was ich jetzt hier bezüglich dieser Methode erklärt habe? Wer hat keine Zweifel? Wem ist es wurscht? Okay, wer will nicht, dass ich diese bescheuerten Fragen stelle? Ja! Immerhin, die Händchen gehen nicht ganz so steil hoch, aber sie gehen schnell hoch. Das ist doch schön. Very nice. So, gut, also das wäre ein Student. Jetzt können wir das Ganze auch für ein Fahrzeug machen und können sagen, was weiß ich, Fahrzeuge haben eine Größe oder eine Zylinderzahl und da sieht compare to im Grunde genommen ganz genauso oder analog aus. Ja? Jetzt kann ich mir hier in meinem I can be compared Demo, nachdem ich jetzt diese allgemeinere Bubble-Sort-Methode habe, die jetzt alles Mögliche sortieren kann, und Sie sehen hier drin, haben wir keine Typecasts, ja? Also wir haben keine riesigen If-Kaskaden, wenn das ein Student ist, dann mach es so. Wenn es ein Fahrzeug ist, dann mach es so. Sondern das Einzige, was wir haben, ist, wir verlassen uns drauf, dass jedes Ding, was verglichen werden kann, sich mit einem anderen Ding, was verglichen werden kann, vergleichen kann. Ja? Und das haben wir hier sicher, weil das ja dieses Interface implementiert oder weil wir auf diesem Interface arbeiten. Und das ist praktisch ein Aspekt von Vielgestaltigkeit. Egal, was wir hier wirklich reinkriegen, ein Array von Dampflokomotiven oder von Motorrädern, ist uns wurscht. Den Algorithmus können wir trotzdem ausführen. Ja, ist genauso, Sie kriegen einen Laptop, einen Windows-Laptop. Und da wissen Sie, wenn Sie unten rechts auf Start drücken, passiert irgendwas. Da können Sie sich drauf verlassen, egal ob das Ding von Lenovo, Acer oder sonst was ist. Ist völlig wurscht. Sie nutzen das Ding vielgestaltig. Ja, können auch beliebiges anderes Zeug halt machen, wenn Sie, was weiß ich, Sie haben irgendeinen Mensch und dem können Sie einen Bonbon schenken, ja, egal was, Ihnen und irgendeinem Menschen aus China, alle freuen sich über Bonbons, ja, gut. So, und jetzt schauen wir uns das mal an, ja, also hier haben wir jetzt zum Beispiel mal ein Array von 3 Studenten gebaut. Ja, das initialisieren wir wiederum mit unserer geschweiften Klammer. Und was wir drinnen machen, ist, wir erzeugen einfach 3 Referenzen auf Studenten. Und die haben wir mit diesem 2-elementigen Konstruktor konstruiert, sodass wir die Matrikelnummer und die Körpergröße da reinpacken können. Und wenn wir das machen, dann können wir die Studenten ausgeben und sie sortieren lassen. Ja. Also hier sehen wir dann zum Beispiel, das sind unsere 3 Studenten und da haben wir jetzt einfach mal diese Summen aus Matrikelnummer und Körpergröße und hier sind sie eben sortiert. Das Gleiche können Sie im Prinzip auch eben mit Vehicles machen und die Vehicles habe ich jetzt hier mal so initialisiert, da habe ich mir jetzt 50 Fahrzeuge erzeugt, ja, und deren Größe ist dann eine Zufallszahl. Die, das ist hier realisiert, wir haben ja in Vehicle haben wir einen Konstruktor. Ja? Und dieser Konstruktor will die Größe haben von diesem Fahrzeug. Ja? Und was ich jetzt hier einfach mache, ist, ich sage, ich erzeuge mir 50 Vehicle Instanzen. Ja, mit new und sage Vehicle von 1, von 2, von 0, von 15 ergibt sich aus dem entsprechenden und diese Integerzahl, die ich brauche, um die hier in den Konstruktor zu packen, wird jetzt durch diese Anweisung erzeugt. Ja? Was macht diese Anweisung? Sie nimmt die Zahl 50, multipliziert sie mit einer Zufallszahl und diese Zufallszahl kriege ich aus der Klasse Math. Und diese Klasse Math hat eine statische Methode, die heißt random. Und die liefert einfach eine Zufallszahl, eine Float oder Double-Zufallszahl, müsste ich nochmal nachgucken, zwischen 0 und 1. Ja? Und das heißt, 50 wird einfach mit diesen Zahlen multipliziert. Sagen wir mal, der Zufallsgenerator liefert 0,37, dann kommt 50 mal 0,37 raus. Und indem Sie das Ganze in ein Int casten, das heißt in ein Int umwandeln, schneiden Sie sozusagen die ganzen Nachkommazahlen ab. Ja? Das ist das, wie wir es hier einfach gut gebrauchen können. Und das heißt, dementsprechend erzeugt das jetzt eben 50 zufällige Fahrzeuge. Ja? Wenn Sie sich jetzt fragen, ja, Groh, woher soll ich denn das wissen, wie ich Zufallszahlen mache? Ja? Dazu kommen wir heute noch am Ende der heutigen Stunde. Ja? Gut, so viel dazu. Das war jetzt einfach nochmal ein Beispiel für die, die gesagt haben, Groh, geh doch sterben mit deiner Maya und deinen Bienen, wir sind nicht mehr 15, ich will hier was Mathematisches, du, ich will einfach mal hier ein bisschen was Konkretes. Bitte, hier war was Konkretes. Wenn es noch konkreter sein soll, kein Problem, ja. Die Welt der Mathematik ist unerschöpflich, kann gerne auch irgendwie Gamma-Funktionen oder sonst irgendwas als Beispiele nehmen. Wenn Ihnen das zu kindisch ist, kein Problem. We are flexible. So, also, dann schauen wir uns das mal wieder an. So, Heiner Fritz. Das Abendland. So. Gut, das ist übrigens all das, was wir schon gemacht haben. Für die, die sich denken, oh mein Gott, es ist gar nicht so wahnsinnig schwer. Man muss es sich einfach nur anschauen. Overriding, Polymorphie, Interfaces, Fehlerbehandlung, Exceptions, Codeformatierung. Alles klar. So, was wir jetzt heute noch machen, ist einfach den Foliensatz abschließen, ganz am Ende kommen wir nochmal zu was, wo ich Ihnen erkläre, oh mein Gott, Groh, woher soll ich wissen, wie ich Zufallszahlen mache? Groh hat immer eine Antwort und die kommt am Ende. Bevor wir das machen, Rekursion. Hat Herr Schlichter in der Vorlesung Rekursion gemacht? Er hat Rekursion gemacht, deswegen ist ja auch ein Grundverständnis da und wir können das Ganze etwas schneller machen. Was ist Rekursion? Rekursion, die Idee in der Rekursion ist, eine Funktion durch sich selbst definieren oder allgemeiner formuliere die Lösung eines Problems durch Rückgriff auf die Lösung selbst, was so funktioniert, dass wir die Lösung für bestimmte Basisfälle angeben und Regeln angeben, wie sich ein allgemeines Problem in Richtung der Basisfälle aufteilen, vereinfachen und reduzieren lässt. Ja? Und das ist zum Beispiel ein ganz klassischer Fall mit der Fakultät. Ja? Die Fakultät ist so definiert, dass ich sage, ich habe hier einen Basisfall, nämlich Nullfakultät, das soll 1 sein. Und die Lösung und die Regel, die sich angibt, wie sich eine allgemeine Fakultätsberechnung in Richtung des Basisfalls, das heißt Richtung kleinerer Zahlen aufteilen, vereinfachen lässt, ist ganz einfach, dass N-Fakultät sich ergibt aus N-1-Fakultät mal N. Ja? Das ist eine ganz klassische rekursive Gesundheit-Formulierung. Ja? Fibonacci-Folge, ja? Also wenn Sie an Kaninchenvermehrungen interessiert sind oder ein Freund des Neon-Künstlers Mario Merz sind, dann brauchen Sie die Fibonacci-Zahlen, die sich so definieren, dass Sie hier 2 Basisfälle haben und einfach sagen, dass Fibonacci von n die Summe aus Fibonacci von n minus 1 plus n minus 2 ist. Ja? So ist es bei rekursiven Aufrufen. Diese Fakultät, die wir schon nicht rekursiv programmiert hatten, Sie erinnern sich, die lässt sich rekursiv beispielsweise so programmieren, ganz entsprechend den Definitionen. Ja? Das heißt, wir haben einen Basisfall und wir haben eine Reduktion eines beliebigen anderen Falls durch Rückgriff auf die zu definierende Geschichte selbst. Das heißt, das Ergebnis von Factorial ist wiederum ein Ergebnis von einem anderen Aufruf von Factorial. Oder im Prinzip durch eine Methode definiert, die sich selbst wieder aufruft. Also in Factorial wird Factorial wieder aufgerufen. Und das erscheint ja manchen so ein bisschen komisch. Wie geht denn das? Irgendwo ein bisschen selbstbezüglich. Naja, das geht folgendermaßen. Ich glaube, Herr Schlichter hat es auch erklärt. Ja? Es gibt für jeden solchen Methodenaufruf, ja, wir wissen ja, objektorientierte Programmierung besteht darin, dass eine Methode eine andere aufruft und die andere wieder eine nächste und die wieder eine andere und die wieder eine andere. Ja? Und die ist dann fertig, dann läuft die wieder ein Stück, dann ist die fertig, dann geht es wieder dahin. Das haben wir gesehen, wie die Kontrollflüsse von Methode zu Methode hin und her springen praktisch. Ja? Und um das zu verwalten, gibt es einen sogenannten Call Stack. Das ist einfach ein Stapel, auf dem sozusagen abgelegt wird, was ist der letzte Aufruf. Ja? Und auf diesem Callstack werden lokale Variablen und Parameter und eine Rücksprungadresse, die also praktisch angibt, von wem aus wurde die Methode aufgerufen, auf diesen Callstack draufgelegt. Das heißt, wenn wir hier eine Klasse haben mit hier ein paar lokalen Objektattributen und 2 Methoden, die das Verhalten realisieren, und wir sehen jetzt zum Beispiel, dass dieses SumMethod1 ruft SumMethod2 auf, ja? Dann passiert hier, wenn wir SumMethod1 aufrufen, einfach das Folgende. Wir haben hier wieder unser vereinfachtes Speichermodell, wo wir sagen, unser SumObject, hier ist die Referenz und es hat jetzt diese 2 Attribute hier. Und irgendwo liegt natürlich auch der Code, den gibt's nur einmal. Wenn wir jetzt hier noch mehr Objekte machen, gäb's diese Geschichten halt dann irgendwo untereinander recht häufig. Und das hier unten, dieses orange schmutzfarbene Ding, ist der Callstack. Das heißt, wenn wir jetzt hier in SumMethod1 reingehen, wird erstmal werden die ganzen lokalen Variablen, das heißt unser Local1, die Übergabeparameter, das heißt param1.1 und param1.2 und so weiter. Das wird hier alles abgelegt mit den Werten, die wir haben. Und sobald wir hier einen weiteren Methodenaufruf haben, nämlich von hier im Kontrollfluss hier reinspringen, dann wird auf den Callstack wieder was draufgelegt, nämlich wieder das gesamte Paket, was jetzt den nächsten Aufruf beschreibt. Das heißt also hier unser param2, unser local2 und so weiter. Und Sie sehen schon, die jeweilige Rücksprungadresse passt halt dann so, dass wenn diese Methode to hier fertig ist, dass sie dann eben genau weiß, wo sie wieder hinspringen muss, nämlich in diesen Aufruf, der hier an dieser Stelle das Ergebnis erwartet. Ja? Weil wenn wir hiermit fertig sind, wird ja für diesen Ausdruck hier ein Ergebnis errechnet, dieses int, was hier zurückgegeben wird. Und erst wenn dieser Aufruf fertig ist, kann dann dieser Wert sozusagen ermittelt werden, der wird ja hier zurückgegeben, dann kann Local One dazu addiert werden und dann können wir endlich diese Zuweisung machen. Ja, so funktioniert das ja mit den Aufrufen. Und Sie sehen, für jeden Aufruf haben wir irgendwas auf dem Callstack liegen. Ja? Und das Coole ist, dass die Rekursion jetzt einfach ziemlich einfach ist. Das heißt, die Methode ruft sich selber wieder auf und das heißt nichts anderes, dass ich auf den Stapel jetzt eine neue Illustrierte drauflege, ja? Und auf die lege ich wieder eine neue Illustrierte drauf und so weiter und so fort. Und immer wenn was fertig wird, nehme ich eine wieder runter, ja? Dann kann ich in der nächsten wieder was machen, dann ist die auch fertig, kann ich wieder runternehmen, ja? Und so weiter. Manchmal wächst der Stapel vielleicht auch, je nachdem, wie die Methode geschrieben ist. Bei der Fakultät ist es ganz simpel, der Stapel wächst irgendwann, bis ich beim Basisfall angekommen bin, den kann ich endlich erledigen, ja, dann kann ich auch den nächst basismäßigeren erledigen, hepp, weg und dann geht der ganze Geschichte so hoch und dann so wieder rund. Ja, das heißt einfach, die Stacks werden so aufgebaut und das können wir hier entsprechend sehen. Übrigens, nur mal so am Rande, auch um die Begrifflichkeiten aus der Vorlesung nochmal zu haben. Diese blauen Geschichten, wo die Objekte gespeichert werden, den nennt man auch Heap für Haufen. Ja? Und dieses Ding ist eben ein Stack, ein Callstack. Ja? Es gibt ja noch andere Datenstrukturen, hat der Schlichter vielleicht auch noch gemacht, Queues, Hashmaps und so weiter, Linked Lists, alles Mögliche. Haben wir keine Zeit, mache ich aber zum Beispiel im Winter in der BWLer-Vorlesung. Also wer jetzt hier durchfällt, kann auch in die Innenstadt in die BWLer-Vorlesung kommen. Die mache ich. Ja. Und nächstes Jahr im WZW mache ich auch die Vorlesung, machen wir alles vielleicht ein bisschen anders. Ja. Gut. Schauen wir uns mal an, wie das jetzt hier läuft. Was ist die Fakultät von 3? Ja. Und das ist jetzt hier diese Geschichte. Das ist unser aktiver Stackframe, ja, und die Rücksprungadresse und das Aufrufobjekt lassen wir einfach weg. Wir haben hier jetzt einfach mal nur die lokalen Variablen. Wie geht's los? Ja? Also erstmal ist doch wohl so, wenn wir Factorial von 3 aufrufen, hier an die Stelle, dann springen wir hier hin und wir müssen auf unseren Callstack irgendwas drauflegen. Ja? Was legen wir auf den Callstack drauf? Naja, einfach mal n ist 3 und temp hier ist 0. Ja? Und dann gehen wir hier weiter, if n gleich 0, return 1 ist nicht der Fall, also müssen wir hier temp wieder durch einen neuen Factorial-Aufruf machen. Ja? Und das machen wir, indem wir ganz einfach wieder was drauflegen, nämlich das dann, wo n gleich 2 ist, temp ist wieder 0. Ja? Dann gehen wir hier wieder durch, ja? Und sehen, oha, wir sind immer noch nicht beim Basisfall, also brauchen wir einen neuen Aufruf. Und der sieht so aus. Und ganz zum Ende machen wir wieder einen Aufruf, wo wir dann hier mit 0 reingehen. Ja? 0, wie wir sehen, können wir aber erledigen. Das heißt, wir können an diese Stelle sozusagen unser 1 zurückgeben. Ja? Besser gesagt, genauer gesagt, an die nächste Stelle. Das heißt, vorher haben wir diesen Zustand Jetzt ist es das erste Mal, wo wir fertig werden. Das heißt also, bisher ist der Stapel nur nach oben gewachsen. Jetzt sind wir auf dem Basisfall. Das heißt, das erste Mal werden wir fertig und können an den vorherigen Aufruf können wir einfach unser Ergebnis zurückgeben. Das heißt, endlich können wir im vorangegangenen Ding im Stapel unser Temp jetzt zuweisen, diese 1. Und damit können wir dann auch diese Zeile ausgeben. Das heißt, wir können n mal Temp auch hierhin zurückgeben, nämlich hierhin. Ja? 1 mal 1 bleibt 1. Ja? Jetzt wird der nächste Aufruf wieder fertig und dann können wir jetzt wieder n mal Temp zurückgeben. Ja? Und 1 mal 2 ist 2. Ja? Und jetzt wird auch der erste Factorial-Aufruf fertig. Temp ist hier 2, das Ergebnis. Jetzt können wir das an CCC zurückgeben, nämlich 2 mal 3, das ist 6. Ja? Und das können wir jetzt endlich dann an unser CCC zuweisen und sind fertig. Ja? Also das Ganze nochmal im Schnelldurchlauf. Im Prinzip, wir fangen an. CCC soll sich ergeben als Aufruf aus Factorial von 3. Und wir sehen, Factorial von 3 versuchen wir dann zu berechnen. Klappt aber nicht, dafür müssen wir erst Factorial von 2, klappt auch nicht, Factorial von 1, klappt auch nicht, Factorial von 0, das können wir machen. Ergebnisse werden sukzessive zurückgegeben und wir sind fertig. Ja? Das ist rekursive Aufrufe, einfach relativ simpel, aber sollte man vielleicht auch mal gehört haben. Ja? Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde und in dieser halben Stunde behandeln wir noch zwei Dinge. Nämlich Generics. Warum machen wir Generics? Weil sie ja die Class Library benutzen können sollen. Das ist ja das übergeordnete Ziel. Und das ist auch wieder wie mit den Exceptions so eine Sache wie, ich muss nur wissen, wie ich es benutze, muss es aber im Prinzip nicht wirklich selber bis ins Letzte im eigenen Code wirklich programmieren. Ich muss es benutzen, aber relativ pragmatisch. Ja? Trotzdem brauchen wir Generics, weil diese ganzen lustigen Sachen aus der Java Class Library von Generics durchsetzt sind. Genauso wie sie von Exception Handling durchsetzt sind. Ja? Also, zuerst mal grundsätzlich, was ist denn die Java Class Library? Was wir bisher uns angeschaut haben, sind nur Grundwerkzeuge, um selber Klassen zu programmieren. Und wir haben aber gesagt, die ganze Idee von der Objektorientierung ist ja, dass alle Programmierer dieser Erde praktisch zusammenwirken. Jeder schreibt Klassen da, wo er sich auskennt und alle benutzen sie. Das ist ganz typisch, machen wir in der Gesellschaft auch. Irgendjemand hat auch mal dieses komische Hemdchen zusammengenäht. Mache ich nicht, weil wenn ich's mache, sieht es scheiße aus. Ich mache so Sachen und nehme mir vielleicht meine Geldbeutel, deswegen sehen die halt auch scheiße aus, aber wenigstens sind sie so, wie ich sie haben will, ja, und haben nur 2 Fächer und nicht 478. Ja, Sie alle kennen diese ganz dicken Geldbeutel. Ich möchte das nicht. Ja, ich möchte 2 Fächer haben. Deswegen habe ich mir einen Geldbeutel selber genäht. Sie werden sagen, so ein Quatsch, ich kaufe mir meine Geldbeutel. Also muss es jemand geben, der sie näht. Ja, genauso wie jemand diesen Kram gezimmert hat. Insofern, wenn Sie irgendwelche Probleme tatsächlich mal lösen wollen, brauchen Sie dazu spezialisierte Klassen aus der Klassenbibliothek. Zum Beispiel gibt es in der Klassenbibliothek selbstverständlich auch Quick Sort, Merge Sort, Bubble Sort, Insertion Sort. Es gibt Vektoren, Linked Lists, Hash Maps, Hash Sets. Es gibt alles Mögliche. Ja? Und das ist auch schön, weil dann kann man es einfach benutzen. So eine Klassenbibliothek bildet also ein abstraktes Programmierinterface. Und abstrakt heißt, ich nutze die Methoden und die anderen Elemente dieser Klassen, ohne im Detail verstehen zu müssen, wie die programmiert sind. Ja? Das ist das gleiche Beispiel wie mit dem Auto einsteigen, Schlüssel reinstecken, rumdrehen und die Erwartung haben, dass das Ding brumm brumm macht und dass man losfahren kann, egal was da innen im Motor passiert. Ja? Und Abstract Programming Interface erklärt sich von daher von selbst. Wie sieht es aus? So sieht das aus. Das ist eine Webseite. Und Sie haben 2 Möglichkeiten. Entweder Sie laden sich die komplette Klassenbibliotheksdokumentation offline runter oder wenn Sie immer Web-Access haben, können Sie es auch immer im Web anschauen. Und das ist zum Beispiel eine URL, unter der Sie, die URL ist nicht mehr ganz aktuell, I'm sorry, müsste man mal updaten, ja, weil Sun ist inzwischen ja an Oracle verkauft, geben Sie einfach Java Class Library in Google ein, dann kommen Sie schon drauf. Ja. Und zwar sehen wir jetzt hier im Wesentlichen drei Frames. Einmal einen Frame mit Packages, ja, und das sind halt alle möglichen Pakete, die verschiedene Dinge tun. Zum Beispiel ganz oben steht Java Applet. Das war eine alte Technologie, um kleine Anwendungen im Browser auszuführen, ist heute längst ersetzt praktisch durch JavaScript, was mit Java nichts zu tun hat und anderen. Früher gab es noch Flash, aber heutzutage ist alles, die ganze Magie, die sich so im Browser abspielt, eigentlich alles JavaScript. Ja? Dann gibt es noch Java AWT, wie Sie hier sehen. AWT ist Abstract Windowing Toolkit. Das ist eine alte Klassenbibliothek, um Fenster aufzumachen mit Scrollbars und Buttons und Choosern und diesem ganzen UI-Kram. Nimmt man heute nicht mehr. Entweder man nimmt Swing für kleinere Projekte, das gibt es auch in der Java Class Library, und das AWT ist nur für Backward Compatibility drin, ja. Oder die meisten Leute würden heute wahrscheinlich Java FX nehmen oder irgendeine noch neuere Technologie. Das heißt, auch hier sehen wir, die ganzen Sachen sind ja nicht statisch. Irgendjemand hat das AWT mal erfunden. Die Leute fanden es scheiße, weil es total langsam war und auch andere Sachen hatte, die nicht so cool waren. Ja, dann ist irgendjemand hingegangen, hat Swing implementiert. Auch ein riesiges Framework, das gibt's jetzt halt alles in der Klassenbibliothek. Das heißt, der alte Schrott ist auch immer noch drin, muss er aber auch, weil die Software, die irgendwer mal geschrieben hat, die sich darauf verlässt, natürlich das Zeug auch braucht. Ja? Und hier ist eine Liste aller Klassen, die es überhaupt nur gibt, alphabetisch sortiert. Und wenn Sie es dann mal durchgucken, werden Sie feststellen, das sind verdammt viele. Ja? Das heißt, wenn man irgendwas sucht, ja, ist man ganz gut beraten, das dann hier zum Beispiel zu suchen. Und wenn man dann auf eine Klasse draufklickt, dann gibt's hier die entsprechende Beschreibung. Wir werden gleich nachher noch sehen, wie so eine Klassenbeschreibung hier im Web aussieht. Für den Moment, wenn es startet, sind hier einfach auch nochmal alle Packages drin. Ja? Wenn man hier also auf eine Klasse klickt, kriegt man hier die Beschreibung. Gut, wir haben gesehen, diese Packages sind ja hierarchisch, habe ich schon erklärt. Das heißt, zum Beispiel, wenn Sie von einer Fremdorganisation kommen, also nicht Teil der Standard Class Library sind, verwendet man den URL beziehungsweise den Domain Name der jeweiligen Entität, die das programmiert hat, also eine Firma oder eine Non-Profit Organisation wie W3C. W3C ist eine Organisation, die sehr viele Standards im Web macht, also Semantic Web und so ein Kram. Ja. Und die Klasse Document Event ist bei denen in einem Package Event und bei denen heißt der Präfix ist org W3C. In dem Package dom.events und die Organisation ist w3c.org. Da gibt's auch die Webseite. Und in der Standard Java Library ist zum Beispiel der Präfix hier Java. Das sind halt einfach so kleine Strings, die mit Punkten hierarchisch unterteilt sind. Und wenn Sie jetzt in Ihrer Klasse irgendwas aus der Klassenbibliothek verwenden wollen, dann müssen Sie es importieren. Ja, also Sie müssen sagen, was meine ich denn jetzt mit Collection? Ist das die Collection, die irgendwer an der TUM mal programmiert hat oder die Java Util Collection? Und um diese möglichen Namen flexibel zu halten, müssen Sie halt sagen, ja, welches meine ich denn? Das machen Sie mit so einem Import Statement. Also alle Namen, die Sie kurz verwenden wollen, müssen Sie importieren. Das betrifft im Prinzip nur die Namen. Sie könnten Ihren Code auch so schreiben, dass Sie jeweils immer diesen ganzen langen qualifizierten Classname benutzen, zusammen mit dem Package vorne drangestellt. Dann müssen Sie es auch nicht importieren. Import ist einfach so ein Statement, wo Sie dann nur noch den Klassennamen verwenden können. Ja? Und alle Klassen, die in Java lang drin sind, also in dem Language Core, die werden automatisch implementiert. Also insofern alles ganz nice. Was ist das? Also das war nochmal zur Java Class Library. Wie ist die aufgebaut? Jetzt gibt's in der Java Class Library ganz viele Klassen, die ein Konzept benutzen, was Generics heißt. Ja? Und das ist so ein bisschen so ähnlich wie das, was wir vorhin mit dem Sortieren gemacht haben. Ja? Im Grunde genommen, bei dem Sortieren haben wir Polymorphie benutzt. Das heißt, wir haben generische Dinge sortiert. Ja? Und Sie können natürlich generische Dinge zum Beispiel auch in ein Set packen oder eine Hashmap oder einen Vektor oder irgendeine andere Datenstruktur. Also Vektor ist zum Beispiel wie ein Array, bloß ein bisschen komfortabler. Ja? Also entspricht dem mathematischen Konzept eines Vektors. Das heißt, jede Position hat auch einen Index. Und Sie können da alles reinpacken. Sie können Vektoren von Dampflokomotiven machen, Vektoren von Sortieralgorithmen, Vektoren von Haaren, ist wurscht. Ja? Und das wiederum ist natürlich jetzt so, dass Sie das Ganze auch ohne Generics machen können. Dann hat halt jedes Vektor ein Vektor-Element. Und dann müssen Sie aber immer schauen bei dem Vektor-Element, das ist ja dann was Generisches, was Abstraktes, ja, was Polymorphes. Und Sie müssten dann, wenn Sie die spezielleren Dinge, die spezielleren Eigenschaften beispielsweise dieser Dinge im Vektor benutzen wollen, müssten Sie nachschauen. Hallo, Vektor-Element, bist du ein Student oder bist du ein Haar oder bist du ein Stück Holz? Was bist du denn? Ja? Und dieser Code wird immer sehr unübersichtlich, weil es eben diese ganzen Hallo, wer bist du denn Sachen enthält. Deswegen wäre es doch schön, wenn man dem Vektor von Anfang an sagen könnte, pass mal auf, Vektor, du bist ein Vektor von Zahlen und du bist ein Vektor von Studenten. Und dazu dient einfach nur Generics. Ja? Das heißt, ohne Generic, wenn ich jetzt aus dem Vektor mit der Methode get das erste raussuche, also das mit dem Index 0, dann kriege ich auch nur Vektorelemente. Ja? Und das allgemeinste mögliche Element ist ein Object. Ja? Weil Object ist ja die allgemeinstmögliche Klasse, von der alles erbt. Das heißt, in der Nicht-Generic-Implementierung von Vektor kriege ich Object-References. Das heißt, wie gesagt, diese Objects können alles sein. Haare, Studenten, Holzstücke, was auch immer. Und dann muss ich diesen ganzen Kram mit, ja, wer bist du denn machen mit dem Objekt? Ja? Wenn ich das Ganze aber schon weiß, dass da, ich will einen Vektor von Fahrrädern, dann kann ich diesen Typ Vektor generisch parametrisieren mit der Klasse der Dinge, die dann da reinkommen sollen. Das heißt also, da wo jetzt der Cursor steht, diese Zeile ist so zu lesen, Bicycles ist ein Vektor von Bicycles, ja, und das ist einfach ein neuer Vektor von Bicycle. Und in diesen Vektor kann ich jetzt zum Beispiel ein neues Fahrrad einfügen. Das hätte ich hier oben auch machen können. Ich hätte auch in den Non-Generic-Vektor ein New Bicycle reinstecken können. Und dann wäre halt, wenn ich es wieder raushole, weiß ich, es ist ein Objekt. Und dann müsste ich es erst in Bicycle casten, um es auch als Fahrrad ansprechen zu können. So weiß ich, wenn ich aus Bicycles das erste raushole, ja, dann weiß ich, das ist auch ein Fahrrad und das kann ich auch gleich als Fahrrad benutzen. Ja? Und das ist im Prinzip ein relativ simples Konzept, dass man manche Klassen mit anderen Klassen parametrisieren kann. Ja? Kompliziert wird es nur, wenn man natürlich Parametrisierung von Parametrisierung von Parametrisierung hat und sich dann fragt, welche Klasse wird denn da überladen, von wem aufgerufen. Das ist ein bisschen komplizierter, machen wir aber nicht, denn wir wollen die ganze Sache ja nur relativ simpel benutzen. Ja? Eine zweite Geschichte, die ich auch noch erwähnen will, ist, wir hatten ja die Unterscheidung zwischen primitiven Typen und Referenztypen. Ja? Also Integer, Float und Double waren primitive Typen und Fahrräder und Strings und so weiter waren Referenztypen, also Objekte, Klassen und dieser Kram. Ja? Wenn wir jetzt sozusagen diese Vektorgeschichte ernst nehmen und sagen, na gut, Kann ich einen Vektor von Fahrrädern machen? Was ist jetzt, wenn ich einen Vektor von Integers haben will? Ja? Ist irgendwie komisch, weil Integer war ja ein primitiver Typ. Ich müsste aber zum Parametrisieren ja eine Klasse haben, Integer, irgendwie. Ja? Und das gibt's auch, und das sind die sogenannten Wrapper Classes. Das heißt, für jeden primitiven Typ gibt es eine Klasse, die diesen primitiven Typ einfach nur als Klasse, als Objekt sozusagen einpackt. Ja? Und diese Klassen heißen im Prinzip so wie die primitiven Typen, bloß halt mit Großbuchstaben. Und bei Integer heißt sie nicht Großint, sondern eben Großintegr. Ja, mein Gott. Und ich kann jetzt mir sozusagen so eine Zahl 723 als Objekt erzeugen, indem ich einfach sage, SumIntegr gleich NewIntegr 723. Das heißt, die Klasse Integer hat ein paar Konstruktoren, overloaded definiert, ja, und die nehmen natürlich ein Primitiv Int und packen das ein und geben eine Referenz auf ein Integer-Objekt zurück. Man kann das auch kürzer schreiben, das nennt sich in Java Boxing, also in eine Schachtel packen, indem ich gleich schreibe, in SumIntegr ergibt sich aus 723. Ja. Das ist ja eigentlich Quatsch, weil 723 ist ein Int, also ein primitiver Literalwert, 723, und es passt natürlich nicht zu einer Referenz auf ein SumInt, auf ein Integer-Objekt. Ja. Weil der SumIntegr ist eigentlich eine Referenz auf ein Integer-Objekt, in dem dann das Integer drinsteckt. Ja? Das kann ich aber eben auch so kurz schreiben. Und das nur mit dieser Geschichte können Sie jetzt nämlich auch diese ganzen lustigen Datenstrukturen aus der Java Class Library tatsächlich benutzen. Ja? Wie gesagt, Vektoren auch von Floats machen. Ohne Problem. Ja? Gut. Jetzt zum Abschluss ein konkretes Problem. Nehmen wir an, Sie wollen sich ein Bild aus dem Web laden und es auf dem Bildschirm in einem extra Fenster darstellen. So, irgendwie komisch, weil wir haben noch nie irgendwas drüber gesagt, wie lade ich mir was aus dem Web mit Java. Wir haben noch nie was gesagt, wie mache ich denn ein Fenster auf meinem Ding da, ja, und noch nie irgendwas gesagt, wie wir in dieses Fenster auch irgendwie dieses Bild reinkriegen. Also irgendwie scheint es ja eine relativ komplizierte Sache zu sein, Fenster aufmachen, die ganzen Pixel von dem Bild, ach Gott, grün, blau, rot, wie mache ich denn das? Ja, ja, wie löse ich das Problem? Wie so viele Probleme durch Googlen, ja. Warum auch nicht? Ich meine, irgendwer hat das Problem mal gehabt und wenn man es googelt, findet man eine Lösung. Das heißt, genauso wie die ganzen anderen Sachen, Hilfe, mein Rechner ist kaputt, weil ich versucht habe, mir die Sachen vom Groß zu installieren, ist auch passiert. Ja? Was haben wir gemacht? Wir haben gegoogelt. Ja? Und weil das offensichtlich häufiger vorkommt, weil zum Beispiel diese Oracle-Webseite auch entsprechend bescheuert programmiert ist, haben wir da auch eine Lösung gefunden. Zweite Möglichkeit, das Java-Tutorial zu Rate zu ziehen. Jeder von Ihnen ist natürlich fleißig und liest die Sachen, die ich erzähle, immer im Java-Tutorial nach. Immer. Natürlich. Warum auch nicht? Schön. Ah, so lieb. Und im Java-Tutorial, das Java-Tutorial ist riesig. Also außer diesen ganzen Primitivsachen, wie mache ich eine If-Schleife, steht da auch natürlich drin, wie spreche ich einen Server an oder wie mache ich einen Button in einem Fenster. Das heißt, dieses Ding hat noch ganz viele Kapitel und es ist sehr gut beschrieben, was man da machen kann. Dritte Möglichkeit, Sie versuchen zu raten, welche Klassen Sie brauchen könnten und schauen sich in dieser Geschichte hier, die wir vorher hatten, ja, in diesem Ding, einfach mal hier mal durch, wo finde ich eine Klasse, die irgendwie so aussieht, als könnte ich mit ihr was aus dem Netz laden. Wenn Sie ein bisschen Erfahrung haben, funktioniert das sogar recht gut. Ja? Also weil Sie wissen zum Beispiel, es gab eine Klasse Vektor, davon hat der Gro gesprochen, also schaue ich mal V wie Vektor, gibt's da was? Ah ja, da ist sie ja. Ja? Genauso, das werden wir nachher noch sehen, gibt's eine Klasse URL, mit der man Dinge aus dem Netz laden kann. Ja? Das wäre also auch eine Möglichkeit. Wie auch immer, eins von den dreien sollten Sie machen, dann schreiben Sie Ihr Programm, dann testen Sie es und wenn es nicht klappt, verzweifeln oder gehe zu eins. Ja? Also das ist ein möglicher Algorithmus zum Lösen von Problemen. Ist es ein Algorithmus? Ist es eine? Ja? Wer ist der Meinung, es ist kein Algorithmus? Finger hoch. Wer ist der Meinung, es ist ein Algorithmus? Auch Finger hoch. Wer weiß es nicht? Gut. Es ist kein Algorithmus, weil die einzelnen Schritte nicht elementar ausführbar sind. Ja? Weil Programm schreiben, testen, ja wie Programm schreiben, testen, ja? Wenn man das genau wüsste, wäre es ja einfach. Ja? Genauso wie googeln. Googeln ist keine elementar ausführbare Anweisung. Weil ansonsten könnte ich Ihnen sagen, ein Algorithmus zum Reichwerden ist Schritt 1, esse ein Butterbrot, Schritt 2, mache ein Vermögen an der Börse. If not successful, gehe zu 1. Ja, ist auch kein Algorithmus. Ja? So. Also, was passiert denn, wenn wir googeln? Und es mag sein, dass das ist jetzt schon irgendwie ein Jahr alt oder so. Wenn wir das heute machen, kommt vielleicht was anderes. Also, Java load picture from URL and display. Man kann jetzt auch versuchen, andere Keywordisierung zu finden. Jedenfalls, das ist das, was damals da rauskam. Und wir sehen schon, nehmen wir mal an, hier Stack Overflow, wissen wir nicht, hört sich so ein bisschen nerdy an, keine Ahnung. Gehen wir mal hier, Java Tutorial kennen wir, 2D-Graphics sieht gut aus, klicken wir mal darauf. Was kriegen wir? Wir kriegen diesen Text aus dem Java Tutorial. Können wir uns jetzt durchlesen? Ja? Java 2D supports loading these external image formats into its buffered image format. Okay, gut. Nehmen wir hin und sagen, aha, offensichtlich, es gibt irgendwie eine Klasse, die heißt Buffered Image und da gibt es irgendwie auch noch eine Klasse, die heißt Image.io und die hat eine statische Methode Read und da brauche ich ein File. Oh, na gut, okay, gut. So, hier unten, if the code is running in an applet, it's just as easy to obtain the image from the applet code base. WTF, what's a code base? Jedenfalls, interessant scheint mir diese Zeile hier, ja, weil offensichtlich kann ich einfach mit dem Image.io von dieser URL dieses Image laden. Ja. Gut, jetzt frage ich mich natürlich, offensichtlich gibt es da eine Klasse URL und jeder, der so ein bisschen in Schlichters Vorlesung war, weiß, wie URLs aufgebaut sind, dass die was mit dem Netz und mit Laden zu tun haben. Wenn ich also irgendwo mein Biene-Meier-Foto und ja, der Crow kann es nicht lassen, schon wieder die Bienen. Egal, nein, sie haben ein Auto, was weiß ich, ein Chevrolet, keine Biene, ja? Und der ist halt irgendwo imageserver.com/chevroletjpg, ja? Diese URL haben sie und sie wollen jetzt das Image laden, also müssen wir doch mal anschauen, was ist URL, ja? Wenn Sie auf diese Class Library gehen, dann ist das die Beschreibung der Klasse URL. Und diese Beschreibung hat erstmal oben einen Bereich, wo wir sehen, was ist denn die Vererbungshierarchie dieser Klasse. Und wir sehen, URL ist direkt von Object abgeleitet, ist also eine ziemlich generische Klasse. Und wir sehen auch die Interfaces, die diese Klasse implementiert. Wir haben die gesamte erste Zeile der Deklaration, wir haben hier einen riesen Text und so weiter. Ja? Wenn wir weiter runter scrollen, gibt es eine Auflistung der Konstruktoren, die in dieser Klasse drin sind. Es gibt auch eine Auflistung der Attribute und es gibt auch eine Auflistung der Methoden. Ja? Und interessant ist ja, im vorherigen Beispiel haben wir ja diese komische Geschichte, if the code is running in an applet, was wir nicht wissen, was das ist, ja, you can just as easy obtain the image from the applet code base. Das heißt, offensichtlich haben wir hier ein URL-Objekt erzeugt und dieser Konstruktor erwartet zwei Parameter. Erstmal diese ominöse code base und dann irgendwas, was tatsächlich ein String ist, was die URL darstellt. Hier verkürzt nur Strawberry JPEG. Vor müsste natürlich eigentlich stehen http://www.früchtebilder.com/ und dann erst Strawberry JPEG. Ja? Gut. Das heißt, wenn wir hier sind, sehen wir, oha, das ist offensichtlich hier unten, das ist der Konstruktor mit dieser Codebase, die heißt hier Context, ja, weil andere zweielementige Konstruktoren sehen wir nicht, ja. Und das ist irgendwie sehr seltsam. Also wir wissen nicht, was eine Codebase ist. Wir sehen aber hier, gibt es einen anderen Konstruktor, der viel geeigneter ist. Nämlich der nimmt, creates a URL object from the string representation. Und das ist einfach die String Representation der URL. Also ist das eigentlich unser Freund. Ja? Können wir uns schon mal im Hinterkopf behalten. Ja? Gut, dann können wir da auch hingehen. Also wenn wir jetzt hier draufklicken, auf diesen Link, dann kommt hier eine Detailbeschreibung dieses Konstruktors. Und da steht, creates a URL from the string representation. Und this constructor is equivalent to a call to the two argument constructor with a null first argument. Ja, also super, ist eigentlich unser Freund. Ja. Jetzt gehen wir nochmal in das Tutorial zurück und sagen, ja, habe ich hier verstanden. Was ist das denn jetzt hier? Buffered Image, weiß ich alles noch nicht. Ja. Aber das Schöne ist, wenn wir bei dieser Seite hier ein bisschen weiter scrollen und ein bisschen uns mit dem Tutorial auskennen, wissen wir, dass alle Tutorial-Sachen an Beispielen erklärt sind. Wenn wir ganz unten hin scrollen, sehen wir diese Zeile, nämlich, dass in diesem kleinen Java-Programm der komplette Code dieses Beispiels ist und offensichtlich wird da ein Bild einer Erdbeere geladen. Das ist doch schon mal ziemlich cool. Also klicken wir mal auf diesen Link und schauen uns mal den Code an, der da kommt. Und dann kommt sowas. Ja? Gut. Also, versuchen wir dann zu verstehen. Gut, Buffered Image geschenkt, irgendwie scheint es so ein Image-Klasse zu sein. Load Image App, Image IO, Read, Dimension, Main, JFrame. Und da wird es dann alles schon so, wo man dann sagt, ja. Das hier ist übrigens was ich unterlassen habe zu erklären. Das ist das Java Event System. Das ist im Prinzip, naja, so ein bisschen ähnlich wie Exceptions, nur halt Exceptions sind ja was in der Sprache. Nur Events sind halt auch was ausgelöst wird. Das heißt, wenn man auf einen Button drückt, machen wir das nicht mit Exceptions, sondern mit Events. Und da werden halt nicht Exceptions wie Bälle geschmissen, sondern Events hin und her. Und irgendwer hört dann, aha, ich will, wenn jemand auf den Knopf drückt, will ich das wissen. Das ist dann ein Button-Listener. Ist auch wieder eine Klasse. Ja? Aber es ist auf jeden Fall alles ziemlich ominöser Mist. Ja? Verstehen wir nicht. Also, hier an der Stelle sind wir gescheitert. Ja? Weil irgendwie, ja, das mit URL haben wir vielleicht noch begriffen, aber mit Googlen erste Instanz sind wir nicht weitergekommen. Deswegen gehe wieder zu 1. Ja? Und was wir ja gekriegt hatten, war, hier gab es ja noch einen zweiten Link, nämlich den, der eigentlich an erster Stelle ist. So, bei Google wissen Sie ja, die Dinge sind gerankt. Das heißt, Information Retrieval ist die Kunst, alles zurückzugeben, was Sinn machen könnte auf diese Frage. Oder anders formuliert, alle möglichen Dinge, die Sinn machen können, in eine Reihenfolge zu bringen, sodass das Beste angenommene als erstes kommt. Also, warum haben wir das ausgelassen? Naja, die Logik war ja, wir wussten nicht, was Stack Overflow ist. Stack Overflow ist aber ein unfassbar nützliches Forum von Nerds für Nerds. Das heißt, Sie können dort Fragen stellen und Wenn Sie einen weiblichen Vornamen haben, ist es besonders gut, dann werden auf jeden Fall 10 Nerds innerhalb von 2 Mikrosekunden eine brillant gepolischte Antwort posten. Ja? Wenn Sie Herbert heißen, ist es entsprechend schwieriger. Ja? Gut, Stack Overflow, also ein tolles Forum. Also klicken wir doch einfach mal da drauf, virtuell zumindest. Ja? Und da kriegen wir jetzt diese Geschichte. Ja? Also, offensichtlich oben die Frage, wie kann ich ein Bild, habe ich mir jetzt gespart, wie kann ich ein Bild in Java laden und es darstellen? Und okay, das geht offensichtlich mit einer Zeile. Und die Zeile ist so. Da sieht scheinbar so aus, als hätten wir damit jetzt noch gar nicht so viel gewonnen, weil who the fuck weiß, wer ein J-Option-Pane sein soll. Ja, keine Ahnung. Gut, offensichtlich hat das Ding eine Methode, die heißt Show-Message-Dialog. Das ist schon irgendwie besser. Das heißt, irgendwas, was als Message so hochpoppt, können wir damit offensichtlich machen. Und in diesem J-Label gibt es dann ein Image-Icon und das ist dann das Image. Und dieser lustige Mensch, der das vorgeschlagen hat, hat drunter noch geschrieben, of course, if you have an URL for the image or can form one from a file path, it can also be displayed as a tooltip using HTML. Das heißt offensichtlich, man kann hier auch mit den URLs arbeiten. Ja? Wenn wir uns jetzt also in JOptionPane mal reingehen und uns diese Show-Message-Dialog anschauen, tell the user about something that happened. Ja? Das heißt, wir gehen einfach wieder in die Class-Library, schauen uns die Klassenbeschreibung von JOptionPane an und sehen, aha, das ist offensichtlich irgendwas Window-artiges, wo man Nachrichten machen kann. Ja? Und in dieser Klassenbeschreibung, da kriegen wir hier dieses Object. Und dieses Object ist offensichtlich das, was wir anzeigen sollen. Ja? Gut. Determines the frame in which the dialog is displayed, bla bla bla. Message the object to display. Aha, da soll dann wohl das Bild rein. Ja? Und wenn wir da mal hinschauen und uns nochmal eine detailliertere Beschreibung anschauen, durch wieder draufklicken, dann sehen wir hier, the icon is wrapped in a J-Label, das ist alles okay. Ja? Und da müssen wir jetzt einfach mal schauen, was wir da reinpacken können. Ja? Jetzt brauchen wir offensichtlich so ein Image-Icon und Sie sehen, auch das führt im Prinzip ein bisschen tiefer rein. Aber wir können uns jetzt so ein Image-Icon erzeugen, ja? Und können dann am Ende das Ganze mal versuchen, in ein Stück Code zu packen. Ja? Das heißt, was wir ja schon gesehen haben, ist diese Geschichte mit den URLs. Das haben wir aus unserem ersten Versuch gelernt. Das heißt, das bringt uns schon zu sagen, wir machen mal eine URL und wir benutzen jetzt diesen Ein-Argument-Constructor hier mit dieser URL von diesem Bild, was wir uns laden wollen. Und dann brauchen wir irgendwo ein buffered image, was von dieser URL liest. Ja? Und das haben wir auch gelernt hier zumindest mal aus diesem Ding. Wenn wir uns das anschauen, das Image ist ein Image, was ich von Image.io, was auch immer das sein mag, lesen kann. Und das kann ein File sein, das kann aber auch, wenn man das ein bisschen recherchiert, eine URL sein. Ja? Und dann bin ich hier wieder in meinem Code und weiß also jetzt, hier kriege ich mein Image. Und aus meiner Recherche hier an der Stelle kann ich sehen, dass, wenn man das bisschen noch weiter betreibt, dass wir hier einfach unser Image reinpacken können. Ja? Und das heißt, wir nehmen einfach diese Zeile, die wir aus Stack Overflow gefunden haben und versuchen mal, hier unser Image, was wir aus dem Tutorial haben, einfach mal reinzupacken. Und wir sehen, wenn wir das Ganze ausführen, das tut's auch schon. Jetzt können Sie sagen, ha, 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 groß, schön. Und das soll ich jetzt machen? Ich? Nein. Doch, sollen Sie doch. Nicht für die Klausur, auch nicht unbedingt, sondern halt fürs Leben. Das heißt, was man tut, ist eben genau diese Abfolge. Googeln, sich eine Anregung holen und mit Halbwissen arbeiten. Das ist wirklich ausprobieren und mit Halbwissen. Das ist das Ding. Einfach mal machen. Die größten Hürden beim Programmieren sind einfach, aber ich kann doch nicht einfach, doch können Sie doch. Und das ist übrigens auch der Grund, warum tatsächlich oftmals Kerle die Typen sind, die sich mit Computern besser auskennen. Warum? Weil sie weniger nachdenken. Ja? Meine Erfahrung ist, dass Frauen das, was sie tun, auch verstehen wollen und planen. Warum soll ich das jetzt eingeben? Ja? Und Kerle, oh, geil. Ja? Und dann kommt, oh, ich habe Feuer gemacht. Ja? Und das ist in dem Fall aber ein Vorteil, weil man einfach mal was macht. Ja? Das heißt also auch nicht Skrupel haben, einfach mal ein bisschen mit Analogieschlüssen arbeiten und dann wird man sehen, man kann viele Dinge auch durchaus nutzen, ohne sie zu verstehen. Und das ist auch nicht schlimm, denn wie gesagt, beim Auto verstehen es auch nicht, was passiert, wenn es so macht. Ja? Und es will auch keiner verstehen, also ich nicht. Ja? Interessiert mich nicht. So, das Wort zum Sonntag ist hiermit beendet. Nächste Stunde machen wir die Fragestunde. Das wird so ablaufen, dass ich hier unten stehe und dieses Mikro in der Hand halte und rumgehe. Wer eine Frage hat, kann sich stellen, egal zum Leben, zu Datenbanken, zu Java, was auch immer Ihnen einfällt. Ich werde mein Bestes tun, um sie zu beantworten. Bis nächste Woche.